Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ihr seht mich wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal. Ich bin Ben, ich bin 25 Jahre alt und wohne gerade in Gießen. Ich studiere dort Theologie an der Freien Theologischen Hochschule und wurde eingeladen, hier zu predigen. Was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich bin verheiratet, werde in 4 Wochen voraussichtlich das erste Mal Vater und bin sehr gespannt und aufgeregt. Deshalb, und ich freue mich, heute hier zu sein, bei euch in Martinmühlen. Ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald, aus Villingen-Schwenningen und kenne Hessen kaum. Und jetzt konnte ich mal ein bisschen rausfahren und gucken, hier gibt es auch ein paar Hügel. Jetzt nicht so wie bei uns im Schwarzwald, aber es ist echt schön hier. Wir haben gerade eben den Predigtext gehört, vielen Dank dafür. Und dieser Text nimmt uns hinein mit in eine Situation vor knapp 2000 Jahren. Jesus ist in Jerusalem im Tempel, hat dort gerade gepredigt, geht raus mit seinen Jüngern, geht in den Vorhof und setzt sich dorthin. Damals war das so im Tempel, dass es dort verschiedene Bereiche gab. Es gab einen Bereich, wo nur die Priester hin durften, es gab einen Bereich, wo nur die Männer hin durften und es gab einen Bereich, wo Männer und Frauen zusammen hin durften. Und in diesem Bereich standen 13 Opferkästen. In diesen Opferkästen wurden Spenden eingesammelt für den Tempel, um die Priester zu bezahlen und auch für die Armenfürsorge. Und Jesus setzt sich dorthin und beobachtet das Treiben. Er beobachtet, wie die Menschen dorthin kommen, ihre Spende abgeben. Und ganz spannend ist, damals war das so, dass immer ein Priester bei diesem Opferkasten stand und diese Spende angenommen hat. Und der hat das dann auch verkündigt. Und dann kam das so, dass dann hieß es, Herr Meier, 1000 Euro gespendet. Und die Leute drumherum haben das gehört. Und wenn jemand so viel Geld spendet, dann bekommt das natürlich Anerkennung und die Leute haben darüber gesprochen und es wurde bekannt. Und hier heißt es auch bei uns in der Bibelstelle, dass viele Reiche viel Geld geben. Und was natürlich nach außen hin auch das Bild zeigt, dass sie besonders fromm sind. Sie geben sehr viel für den Tempel, für Gott. Und dann heißt es, dass eine arme Witwe kommt und nur 2 Kupfermünzen. Das ist die niedrigste Währung in der damaligen Zeit, gibt sie dorthin. Und ich nehme an, auch die Leute damals, die das mitbekommen haben, dass die Frau nur so wenig Geld gegeben hat, die werden wahrscheinlich auch ihre Gedanken sich gemacht haben, wieso das nicht mehr ist. Das ist wir sehen hier eine Momentaufnahme von einer Situation, wie sie wahrscheinlich öfter vorkommt. Und Jesus betrachtet das und die Menschen, die da rumstehen, sehen das und machen sich ihre Gedanken. Am Freitag hat die Bundesliga wieder begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Fußballfans seid. Ich bin Dortmund-Fan und bin sehr gespannt auf die Saison, was kommen wird. Wenn wir uns ein Fußballspiel anschauen, dann sehen wir auch so eine Momentaufnahme von den Spielern. Wir sehen, ob sie gut miteinander harmonieren. Wir sehen, ob sie motiviert sind. Wir sehen, wenn sie gewinnen und dann freuen wir uns mit und wir sehen auch, wenn sie schlecht spielen, wenn sie nicht miteinander agieren und nicht mit in der Defensive mitarbeiten und wir sind enttäuscht, wenn sie verlieren. Und das ist so eine ganz ähnliche Situation wie damals. Aber Jesus sieht in der Situation, wie anders vielleicht als das Volk, was dahinter steht. Jesus sieht, was in den Gedanken und was in dem Inneren dieser Menschen vorgeht. Und er ist so beeindruckt davon, dass er seine Jünger zu sich ruft und zusammenruft und ihnen diese Situation schildert und dann schlussfolgert er daraus in Vers 43 und 44, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus sieht, dass diese arme Witwe ihr letztes Geld gibt. Er sieht mehr als das, was die umherstehenden Leute sehen, mehr als das Volk sieht, sondern er sieht den Hintergrund. Um jetzt zurückzukommen zu dem Bild von Fußball, es gibt eine Serie seit längerem, die heißt All or Nothing. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Dort werden Fußballteams und American Football Teams begleitet und ein Blick gegeben hinter die Kulissen. Es wird gezeigt, wie sie Tag für Tag trainieren. Es wird gezeigt, dass sie ihre komplette Ernährung umstellen, wie sie alles dafür geben, um auf diesem Top-Niveau zu sein, alles dafür geben, dass sie diesen Sport ausüben können. Und das sieht Jesus hier auch. Er sieht das bei der armen Witwe, die alles gibt, alles, was sie hat, gibt und Gott hingibt. Was wir aus diesem Text nehmen können, aus dem Markus-Evangelium, was der Titel, was darüber steht, was auch schon ein bisschen in den Liedern oder in der Begrüßung angeklungen ist, es geht Jesus um die Nachfolge. Und wir können aus diesem Text zwei Punkte nehmen. Und der erste Punkt, den ich ansprechen will, der ergibt sich erst, wenn man in den Kontext schaut, wo steht dieser Abschnitt drin. Es ist immer ratsam, wenn man sich eine Bibelstelle raussucht, zu gucken, was passiert in den Kapiteln zuvor, dann wird der Inhalt manchmal klarer. Und so sehen wir, dass Jesus in 2, 3 Kapiteln vorher, er zieht nach Jerusalem ein, das Volk bejubelt ihn und Jesus geht, wie immer, wenn er in eine neue Stadt kommt oder in einen neuen Ort kommt, in die Synagoge oder jetzt in Jerusalem in den Tempel. Und er kommt dort an und das, was er sieht, ist, dass sich einige Menschen ein Geschäft daraus gemacht haben, dass bei dem Tempel so viele Menschen sind und einen Markt dort veranstaltet haben, in Gottes Haus. Und auch die Priester und die Schriftgelehrten haben nichts dagegen getan, dass die Leute sich daran bereichern, dass die Menschen dort Tag für Tag herkommen. Und in den weiteren Abschnitten danach kritisiert und greift Jesus immer wieder diese Schriftgelehrten und Priester an. Die Schriftgelehrten und eine Gruppe davon, die Pharisäer, das waren die obersten Führer des Volkes. Die haben Theologie studiert, sie kannten sich perfekt in der Heiligen Schrift aus, sie hatten auch besondere Kleidung, dass man sie immer erkannt hat. Und Jesus wirft ihnen vor, dass sie in den Predigten und in der Lehre, die sie den Leuten weitergeben, dass sie selber nicht so handeln, wie sie vorgeben zu sein. Er wirft ihnen vor, er sagt zu ihnen, ihr seid die, die in der ersten Reihe im Gottesdienst sitzen. Wenn ihr betet, dann betet ihr lang und laut, damit jeder es hört. Aber hinterrücks steckt ihr euch die Taschen voll mit den Spenden, zum Beispiel auch von den Witwen. Das sehen wir in Vers 40 steht das. Jesus wirft ihnen vor, dass sie nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Und das ist ein Punkt, den er hiermit aufgreift. In unserem Text spricht er über die Reichen, die einen Teil ihres Überflusses geben. In Kapitel 10 im Markus-Evangelium sehen wir, dass ein reicher Jüngling zu Jesus kommt und sagt, was kann ich tun, um nachzufolgen? Und er sagt zu ihm, gib deinen ganzen Besitz her und folge mir nach. Und der Jüngling, der reiche junge Mann, geht davon, weil er sehr viel Geld hat und weil er sich nicht davon lösen kann, weil er nicht bereit ist, Gott sein ganzes Leben hinzugeben, weil er an den irdischen Dingen festhält. Jesus sieht das Herz von jedem Einzelnen. Jesus sieht das Herz von den Reichen damals, er sieht das Herz von den Witwen, er sieht auch das Herz von jedem von uns hier heute, die wir heute sind im Gottesdienst. Wenn wir uns hier versammeln, meistens trifft man sich ja in der Gemeinde hauptsächlich am Sonntag, es gibt noch verschiedene andere Veranstaltungen, wo man sich auch sieht. Und dort machen wir uns auch manchmal ein Bild, wenn wir mal ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon gehört habt, wenn ihr mal, weiß nicht, 2 Wochen oder so nicht im Gottesdienst wart, dass dann einer zu euch kommt und sagt, ach schön, bist du auch mal wieder da. Man macht sich, auch wenn man es nicht eigentlich nicht will, aber man macht sich ein Bild voneinander und bildet sich ein Urteil übereinander, wie wir glauben und wie fromm wir sind. Jesus sieht aber das Herz und Gott will, dass wir unser ganzes Leben, unseren ganzen Alltag ihm anvertrauen. Und deswegen stellt er die Frage, wie sieht dein Glaube am Montag aus? Bei der Witwe steht, dass sie alles gibt, was sie zum Leben braucht. Ich glaube, dass das Geld hier kann man auch übertragen in andere Dinge. Aber in ihrem Fall ist es das Geld. Und sie gibt jetzt nicht nur das Geld, sondern damit, dass sie ihr ganzes Geld gibt, vertraut sie auch Gott ihr ganzes Leben, ihren ganzen Alltag an. Sie vertraut auf Gott, dass sie ihn Tag für Tag versorgt, auch unter der Woche und nicht nur am Sonntag oder an dem Tag, wo sie die Spende abgegeben hat. Sie gibt Gott ihr ganzes Leben hin. Und so ist es auch an uns, dass wir nicht nur sonntags uns Gott hingeben und sonntags als den Tag sehen, den wir Gott hingeben können, sondern dass wir Gott Tag für Tag uns neu anvertrauen, Tag für Tag ihm unser Leben geben. Das ist wie in der Freundschaft. Bei einer Freundschaft ist es so, dass man sich kennenlernt, meistens bei einer gemeinsamen Aktivität, zum Beispiel Fußball schauen. Man lernt sich kennen, man spricht über Fußball, man versteht sich gut und alles ist gut, aber ich glaube, daraus wird nie eine intensive Freundschaft werden. Eine intensive Freundschaft, eine intensive Beziehung wird es erst, wenn wir uns öffnen einander, wenn wir uns sagen, was uns Angst macht, wenn wir uns sagen, was uns Freude macht, wofür wir dankbar sind, was uns beschäftigt. Erst dann kann eine intensive Beziehung miteinander entstehen. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott alles hinzugeben, Gott unser Leben hinzugeben, bedeutet, dass wir ihm, mit ihm unsere Sorgen teilen, mit unsere Ängste teilen, unseren Alltag teilen. Dass wir mit ihm teilen, wenn wir vor einem schwierigen Gespräch bei der Arbeit sind. Oder dass wir mit ihm teilen, wenn wir eine Klausur schreiben in der Schule oder eine Prüfung haben. Das bedeutet, ein ganzes Leben Gott hinzugeben. Und jetzt nehme ich mich selber auch gar nicht raus. Ich finde das unter der Woche gar nicht so einfach immer. Wir hetzen von Termin zu Termin, es kommt Stress, es kommen Krankheiten, wir sind getrieben von der Welt. Da geht Gott manchmal unter der Woche auch ein bisschen verloren. Und es ist auch was Schönes, dass wir am Sonntag uns extra einen Tag gegeben haben, wo wir dann bewusst uns auf Gott konzentrieren. Aber Gott will mehr als das. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, jeden Tag Gott überall mit reinzunehmen. Und deswegen, wie auch bei einer Freundschaft, es ist ein Prozess. Leben mit Gott, Nachfolge mit Gott ist ein Prozess. Das funktioniert nicht von einem Schlag auf den anderen. Genauso wie bei einer Freundschaft. Man trifft sich ja auch nicht und dann weiß man schon alles übereinander. Sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Stück weites, immer mehr Preisgeben von dem, wer ich bin, von dem, was sich ausmacht. Und genauso ist das auch in der Nachfolge. Es ist eine Übung, die wir machen können. Und wo wir Schritt für Schritt näher dazu hinkommen, eine intensive Beziehung mit Gott zu leben. Eine Möglichkeit, wie wir in Beziehung mit Gott zusammen leben können, ist das Gebet. Mit dem Gebet können wir mit Gott sprechen. Mit dem Gebet sind wir in intensiver Gemeinschaft mit Gott. Und ganz praktisch will ich jetzt darauf eingehen, wie man das im Alltag gut gestalten kann. Ich glaube, die meisten von euch machen das wahrscheinlich beim Essen schon, dass man Gott dankt dafür, was man hat, für das Essen dankt, dafür, dass er uns versorgt. Und solche Erinnerungen, solche Gewohnheiten kann man sich immer mehr am Tag schaffen. Meine Frau und ich machen das so, dass wir abends immer den Tag zusammen durchgehen und Gott dafür danken, was gut gelaufen ist, was uns Freude gemacht hat und auch Gott hinzugeben, was uns Angst macht, was nicht so gut gelaufen ist, was uns stresst. Ich habe mir persönlich angewöhnt, dass wenn ich eine Sirene höre, dass ich dafür bete und dass ich auch Gott dafür danke, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht. Vielleicht hilft es auch schon, wenn man sich ein Kreuz ins Auto hängt, dass wenn man das sieht und auf dem Weg zur Arbeit ist, wenn man den Weg zur Schule oder zum Einkaufen ist, dass man das sieht und dann an Gott denkt und Gott das hingibt, was einen gerade beschäftigt. Jesus will, dass wir unser ganzes Leben mit ihm teilen. Das bedeutet Nachfolge. Jesus hat sein ganzes Leben selbst gegeben, damit wir in dieser Beziehung zu ihm leben können, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. In unserem Alltag begegnet uns immer wieder der Stress, die Krisen. Wir haben jetzt eine lange Pandemie hinter uns und ich glaube, es ist auch noch nicht vorbei. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben viele Dinge, die uns auf uns einprassen, die uns beschäftigen und die uns aber auch wegziehen können von Gott. Unseren Wert machen wir davon abhängig, was andere Menschen von uns sagen, was wir vielleicht für Vorbilder haben in den Medien oder von irgendwelchen Promis. Und davon sind wir getrieben. Und das ist das, was unsere Welt ausmacht. Aber Gott ist das alles nicht egal. Gott hat uns gezeigt, was für einen Wert wir wirklich haben. Er hat uns geschaffen und er will, dass wir wieder in dieser Gemeinschaft zusammen sind, den wir mit ihm hatten bei der Schöpfung. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir wieder in dieser Gemeinschaft leben können. Damit hat er uns gezeigt, dass er uns liebt und was wir für einen Wert für ihn haben, dass er in Gemeinschaft mit uns leben will und auch, dass er unsere Lasten, unsere Sorgen, unsere Nöte kennt, die wir im Alltag haben. Er weiß darum und er will, dass wir das alles auf seine Schulter legen. Er hat gesagt, ich bin für euch ans Kreuz gegangen, ihr könnt alles, alle Krisen, alles, was euch beschäftigt, dürft ihr auf meine Schulter geben. Und wenn wir das annehmen und wenn wir uns bekehren, dann beginnt die Nachfolge. Dann beginnt ein Leben mit Gott. Und wir dürfen Tag für Tag, und es ist auch nicht abhängig davon, was es ist, auch wenn es uns manchmal vielleicht als eine Belanglosigkeit erscheint, aber Gott will alles in unserem Leben wissen. Er will, dass wir alles, was uns beschäftigt, dass wir ihm abgeben dürfen. Und Schritt für Schritt, wenn wir das immer mehr tun, dann kommen wir zu einem Vertrauen zu Gott, dass er uns versorgt. Dann wirft uns nicht immer alles aus der Bahn, was wir so rechts und links mitbekommen. Denn wir wissen, wir haben unseren Wert bei Gott und wir wissen, dass Gott auf uns aufpasst. Wir wissen, dass Gott derjenige ist, der alles in den Händen hält. Gott lädt uns ein, dass wir ihm alles anvertrauen. Dafür ist er gekommen, mit dem Ziel, dass wir dann irgendwann in der Ewigkeit mit ihm zusammen leben, wo kein Schmerz mehr ist, wo wir nicht mehr getrieben sind, sondern wo wir mit ihm zusammen leben. Obwohl wir jetzt noch hier auf dieser Erde sind, obwohl wir immer noch die von außen so viele Eindrücke auf uns einprassen, obwohl das alles ist, wissen wir, dass Gott eine Konstante ist, die da ist. Es ist auch nicht wie bei einer Freundschaft, wir sind alle nur Menschen. Gott ist immer da. Gott können wir immer alles anvertrauen, was es auch ist. Und er steht uns zur Seite. Und irgendwann, das ist das Ziel, dass wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Wie diese Witwe, die ihr letztes Geld, was sie hat, was sie zum Überleben braucht, Gott gibt, weil sie ganz genau weiß, Gott versorgt mich. Und es ist auch nicht wichtig, dass wir dann besonders nach außen hin scheinen, denn Gott sieht unser Herz und Gott kennt uns und Gott weiß darum, um wie es uns geht. Und deswegen lade ich euch ein, immer wieder Tag für Tag diese Entscheidung zu treffen, Gott alles hinzugeben, alles, was uns beschäftigt, und all or nothing zu gehen für Jesus. Amen.